Im ersten Moment hätte er sie beinahe von sich weggeschoben und ihr signalisiert, er halte ihr Verhalten für unangemessen. Was für eine Arroganz, dachte er sofort und nahm die Berührung der Frau wie einen verlorenen Gruß an, eine ungelenke Bitte um Begleitung. Nach einer Weile überlegte er, wie es überhaupt so weit hatte kommen können, merkte aber nicht, dass bereits eine Stunde vergangen war. Eine Stunde, in der er an der Wand im Flur lehnte, neben dem ovalen Spiegel und das leise Wimmern der Frau an seinem Hals hörte, den Duft nach frisch gebackenem Apfelkuchen roch. Wie selbstverständlich ruhten seine Hände auf dem Rücken der fremden Frau, die einen Kopf kleiner war als er und eine Kittelschürze mit Blumenmuster trug. Und der Satz, den er gesagt hatte, war verklungen, als wäre er bedeutungslos oder eine Lüge gewesen. »Ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Tochter tot ist.« In der Wohnung von Doris Winter kam er sich anfangs wie ein Neuling vor, der nicht wusste, wohin mit seinen Händen, Gedanken und mitgebrachten Sätzen. Seltsamerweise empfand er die Frau nicht als aufdringlich. Er wunderte sich über seine selbstverständliche Reaktion und die unverkrampfte Art, mit der er seine Arme um sie legte, seine Hände auf ihre Schürze drückte und, als wollte er eine möglichst entspannte Atmosphäre schaffen, einen Schritt zurücktrat und sich an die Wand lehnte. In den ersten Minuten, so schien ihm, gaben sich beide der unverhofften Nähe hin, erleichtert, dass niemand etwas sagte. Dann nahm er ihre Stimme wahr, ein Fiepen unterhalb seines Kinns, er spürte die Lippen an seinem Hals, das nach und nach lauter wurde und in ein Wimmern überging, dessen gleichbleibende, von einem warmen, singenden Ton getragene Intensität ihn verwunderte. Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Er tat nichts. Er blieb stehen, hielt die Hände ruhig, konzentrierte sich auf die winzige Stimme, um kein Wort zu überhören, keine Silbe, keinen Buchstaben. Nie zuvor hatte er so dagestanden, unmittelbar nach dem Überbringen einer Todesnachricht. Nie zuvor hatte die verständliche Sprachlosigkeit eines Angehörigen ihn in einen stummen Zeugen verwandelt, der er nicht sein durfte. Sie waren allein. Wo sich der Ehemann aufhielt, hatte er noch nicht in Erfahrung gebracht. Außer Esther und ihren Eltern wohnte niemand in dem Haus an der Bernauer Straße. Das hatte er dem Computer im Dezernat entnommen. Das Ehepaar hatte keine weiteren Kinder. Die Frau hatte einen Apfelkuchen gebacken, der über Nacht auskühlen und am nächsten Tag besonders gut schmecken würde. Vielleicht hätte Esther ein Stück in die Schule mitnehmen sollen. Der Grund, weshalb Frank sich fragte, wen Doris Winter wohl erwartet haben mochte, als es plötzlich klingelte, war ihm ein Rätsel. Esther besaß einen Schlüssel. Sie hatte ihn in der Tasche, wie Frank von seinen Kollegen wusste. Und Ludwig Winter? Warum sollte er klingeln und nicht einfach aufsperren? Nutzlose Fragen geisterten durch Franks Kopf, und er war kurz davor, die eine oder andere zu stellen, bloß um sie loszuwerden. »Sagen Sie, dass es nicht wahr ist.« Er hatte nicht zugehört. Er hatte jedes Wort verstanden, aber nicht angemessen zugehört. In Gedanken war er dermaßen abgeschweift, dass er sich räuspern musste, bevor er ein Wort hervorbrachte. Als er ansetzte, etwas zu erwidern, schüttelte Doris Winter den Kopf und gab, eingebettet in ihr fiebriges Wimmern, einen Zischlaut von sich. Frank stutzte und schwieg. Er überlegte, ob er nicht trotzdem den Satz sagen sollte, »Möchten Sie, dass ich für Sie einen Verwandten anrufe?« oder »Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter?« Stattdessen schmiegte sie ihren Kopf noch inniger an seinen Hals. Es kam ihm vor, als würde ihr Klagelaut in sein Blut eindringen und durch seinen Körper treiben. »Das war nicht korrekt, zu schweigen«, sagte er sich. »So durfte er sich nicht verhalten. Und das hatte er auch noch nie getan.« Was passierte gerade mit der Frau? Hatte sie einen Nervenzusammenbruch, glitt sie in eine Ohnmacht hinüber und klammerte sich deswegen an ihn? Müsste er nicht längst einen Arzt verständigen? Welche Reaktion erwartete sie von ihm? Sie forderte ihn auf, die Wahrheit zu sagen, und meinte natürlich eine andere als er. Oder schätzte er die Situation falsch ein? Unmöglich, die Frau jetzt loszulassen, wurde ihm nun klar. Sie hatte die Nähe eingefordert und er zu spät reagiert. Nichts Vergleichbares war ihm je widerfahren. Er hatte sich, das erkannte er bestürzt, überrumpeln lassen. Er war nicht Herr seiner Sinne gewesen und war es immer noch nicht. Zwischendurch schluchzte sie leise. Er hielt sie fest. Falsch, dachte er. Was er tat, war nichts anderes als eine Umarmung. Keine dienstliche Distanz mehr, eine Innigkeit jenseits jeder Befugnis und Erklärungsmöglichkeit. Als es ihm zum ersten Mal gelang, ohne den Kopf zu bewegen, auf seine Armbanduhr zu schauen, waren fast 2 Stunden vergangen. Das erschien ihm unfassbar, und er riskierte einen zweiten Blick. Etwas stimmt nicht, dachte er, etwas entglitt ihm, das nicht zurückzuholen war. Etwas würde hinterher nie mehr so sein wie bisher. Etwas, das nur ihn allein betraf und von dem er niemandem würde erzählen können. Sein Leben als Polizist nahm eine Wendung, gegen die er wehrlos war. Sein Leben als Mann und Ehemann verlor seine gewohnte Bedeutung. Er begann zu ahnen, und das irritierte ihn so, dass er seinen Atem kontrollierte, damit sich nichts von seiner inneren Erschütterung auf die Frau übertrug, weshalb er in den vergangenen Jahren ausgerechnet eine Aufgabe übernommen hatte, vor der alle Kollegen, Männer wie Frauen, trotz ihrer Erfahrung, Bildung und psychologischen Kurse, zurückschreckten. Niemand hatte ihn dazu gezwungen. Mit seinem Vorgesetzten hatte er kein einziges Gespräch über das Thema und die Verantwortung geführt, die er mit seiner Tätigkeit stellvertretend für das Dezernat übernahm. Das war er, dachte Frank plötzlich in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar und erschrak, als er zum dritten Mal auf die Uhr sah. Er war es, der die Nähe, den Trost, das Schweigen, die Hingabe und Geduld suchte. Nicht Selbstlosigkeit und das Wissen um die in keinem Regelwerk des Polizeiaufgabengesetzes festgelegte Notwendigkeit der Nächstenliebe in finsterer Stunde bestimmten sein Handeln. Jedenfalls nur zu einem Teil. In dieser Nacht, umarmt und gehalten von Doris Winter, hätte er, und seine Ahnung wurde zur Gewissheit, nirgendwo sonst sein wollen. Er befand sich an dem ihm angemessenen Ort. Auch wenn dieser Tag keinen Namen mehr hatte, weil der Tod den Namen solcher Tage immer mit sich nahm, existierte weiter die Zeit. Und er würde sie nutzen, um das zu tun, was ihm bestimmt war zu tun. Er würde nicht weglaufen, keine Ausreden gebrauchen, sich nicht hinter seiner Funktion und seinem dienstlichen Gehabe verschanzen, nicht lügen und keine Versprechungen machen. Ja, dachte er, das war er von nun an. Er allein. 3 Jahre nach der Begegnung mit Doris Winter und der 7-stündigen Umarmung, von der er nie jemandem erzählt hatte, zerbrach seine Ehe mit Marion endgültig und er ging nie wieder eine neue feste Bindung ein. »Sagen Sie, dass es nicht wahr ist.« Und er sagte, »Du lässt die Sterblichen wiederkehren zum Staub. Du sprichst, ihr Menschenkinder, kehre zurück. Denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht.« Da hörte sie auf zu wimmern und berührte mit den Lippen seinen Hals. Er sollte es nicht merken. Auf Esthers Beerdigung bat sie den Priester, den Psalm zu wiederholen.